HR-Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Bis zum Machtwechsel vor 2 Jahren war Usbekistan ein isoliertes Land. So diktatorisch, wie es der einstige Präsident Karimow regierte, wurden die Lebensbedingungen dort oft mit Nordkorea verglichen. Das ändert sich gerade. Usbekistan scheint im Aufbruch. Seit gut 2 Jahren nun führt der neue Präsident Mirziyoyev Reformen im Laufschritt durch. Quasi jeden Tag erlebt die Bevölkerung jetzt Veränderungen. Neuerdings können Verbraucher in den Geschäften alles kaufen und Unternehmer merken, dass gute Ideen sich lohnen. Vor allem wirtschaftlich hat das Land unglaublich viel aufzuholen. Und damit das schneller geht, öffnet es sich. Beispiel: Nicht nur Deutsche brauchen seit Beginn des Jahres für ihren Urlaub in Usbekistan kein Visum mehr. Was aber noch fragwürdig ist, sind die Menschenrechte. Dabei ist Usbekistan mit der größten Bevölkerung der Schlüsselstaat in der Region. Ist er stabil, wirkt er als Puffer zwischen Europa und zum Beispiel Afghanistan, abgesehen davon, dass der zentralasiatische Staat für Deutschland ein wichtiger Handelspartner ist. Sabine Stör.
In Samarkand sind es um die 30 Grad. Der Himmel ist blau über dem Mausoleum von Ex-Präsident Karimow, der vor 2 Jahren verstorben ist. Es ist zu einem kleinen Wallfahrtsort geworden. Jeden Tag verharren hier viele andächtig vor seinem Grab, während das Dankgebet eines Imam durch die Lautsprecher schallt. Das wirkt befremdlich, denn Islam Karimow hat oft brutal, mindestens aber autokratisch regiert. 2 ältere Frauen mit Kopftuch und Goldzähnen sind aus der Provinz zum Mausoleum gekommen. Sie wollen dem ehemaligen Präsidenten ihren Respekt zeigen dafür, dass er das Land in den 90er Jahren in eine stabile Unabhängigkeit und Freiheit geführt hat, erklären sie. Bei allem Respekt, der neue Präsident jetzt gefällt ihnen aber schon besser.
Die einfachen Leute können jetzt zum Beispiel ins Ausland reisen, ihre Meinung sagen. Alles ist leichter.
Damit sprechen die Frauen für viele im Land, dessen Aufbruchstimmung zu spüren ist. Der neue Präsident von Usbekistan heißt Shavkat Mirziyoyev und kommt aus dem Kader seines Vorgängers. Er hat erkannt, das Land muss dringend aufholen. Erstmal geht es ihm darum, Geld ins Land zu bringen. Dazu hat der neue Präsident von Usbekistan das Steuersystem vereinfacht und die Steuern auch gesenkt. Außerdem soll die Privatwirtschaft gefördert, Betriebe wie Flughafen oder Industrie entstaatlicht werden. Und es gibt für sie zumindest vorübergehend keine unangekündigten Betriebskontrollen mehr. Der stellvertretende Wirtschaftsminister Rafshan Gulyamov fasst die neuen Schritte so zusammen.
Davor haben wir uns überwiegend darauf konzentriert, uns abzuschotten und die Zölle hochzuhalten, den Devisenmarkt zu kontrollieren. Jetzt haben wir die Richtung geändert und bewegen uns auf eine offene Wirtschaft zu. Der wichtigste Schritt dahin war es, den Devisenmarkt zu öffnen und die Währung freizugeben.
Jahrzehntelang hat Usbekistan nur Baumwolle exportiert. Die war profitabel durch Zwangsarbeit, auch Kinder mussten mit ran auf den Feldern. Im Unterschied dazu sprießen jetzt Unternehmen unterschiedlicher Art wie Pilze aus dem Boden. Dem soll auch Rechtssicherheit folgen, verspricht die Regierung. Noch ist das Justizsystem weder unabhängig noch verlässlich. Aber die Investoren, auch aus Deutschland, stehen schon Schlange. Und Usbekistan will eine neue Wirtschaftsstruktur mit mehr Wertschöpfung durchsetzen, sagt jedenfalls der stellvertretende Wirtschaftsminister.
Usbekistan ist einer der größten Baumwollproduzenten. In den 90er Jahren haben wir 90% davon exportiert und 10% hier verarbeitet. Jetzt ist es genau andersrum. 90% bleibt hier und wird zu Stoff. Dadurch verdienen wir an ein und demselben Kilo Baumwolle viel mehr.
Die Privatisierung von Staatssystemen läuft, sagt der stellvertretende Wirtschaftsminister. Der Handel steigt. Für die Usbeken und Usbekinnen bedeutet das, dass sie in Geschäfte gehen, in denen es, anders als zuvor, alles zu kaufen gibt. Von der Hauptstadt Taschkent fährt man mit dem Auto etwa 4 Stunden Richtung Osten, ins Ferghana-Tal und an die Grenze zu Kirgisistan. Auf dem Weg dahin eine Kulisse aus Bergen, Seen und die Luft wird frischer. Das Zentrum des Tals ist Magilan, bekannt vor allem für seine Seide, denn hier steht die Seidenfabrik Jodgorlik. Der Betrieb produziert alles selbst, vom Konkon bis zum Schal oder Teppich. Eigentlich ist es mehr eine Manufaktur, aufgeteilt auf mehrere kleine Holzbauten. Überwiegend Frauen sitzen an großen Webstühlen oder knüpfen mit flinken Fingern Teppiche eine Reihe nach der anderen nach oben. Die Arbeit ist eintönig. Daran können auch die bunten Stoffe und Fäden nichts ändern. Aber auch hier ist der neue Aufbruch zu spüren. Seit Mitte Januar brauchen Urlauber aus fast 50 Staaten für Reisen ins Land kein Visum mehr. Es klingt nach wirtschaftlichem Aufbruch und nach neuen Welten, die entstehen sollen. Die Hoffnung auf Veränderung ist da, aber noch trauen die Usbekinnen und Usbeken ihrem neuen Leben noch nicht so ganz. Die Öffnung des Landes wird vor allem von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Bei der Frage nach den Menschenrechten hakt es noch. Auch unter dem neuen Präsidenten Mirziyoyev werden Journalisten und Andersdenkende weiter inhaftiert. Einschüchterungsversuche. Immerhin, Menschenrechtler berichten davon, dass sich etwas verbessert. Wie Jelena Ulyayeva. Die resolute ältere Frau mit roten langen Haaren kämpft wie eine Löwin gegen die Zwangsarbeit auf den vielen Baumwollfeldern Usbekistans.
Und wir Menschenrechtler sind seit 2 Jahren keine Terroristen mehr. Wir nehmen an politischen Sitzungen teil. Man bezieht unsere Berichte ein, man hört uns zu. Das ist sehr wichtig. Wir können unsere Leute, die Baumwollbauern, verteidigen. So ist das jetzt. Normal.
Und auch was die Folter in den usbekischen Gefängnissen betrifft, der Präsident will sie abschaffen, erklärt die Menschenrechtlerin.
Wir haben öffentliche Prozesse gegen diese Beamten, wie gegen den Ex-Generalstaatsanwalt und Ermittler vom usbekischen Geheimdienst. So sehen die Bürger, dass es wirklich Veränderungen gibt.
Ganz so positiv sieht es der ehemalige Anwalt Ganichon Mamatronov aus dem ländlich geprägten Ferganatal nicht. Er sagt, der Druck auf politisch Verfolgte lasse trotz neuer Gesetze nicht nach. Und einst politisch Inhaftierte warten weiter auf ihre Rehabilitierung und die ihrer Familien, wie er. 8 Jahre saß der mittlerweile über 60-Jährige in usbekischen Gefängnissen, erzählt er. Bis vor 10 Jahren war er Anwalt in Usbekistan und hat sich für ungesetzliche Enteignungen von Privatleuten eingesetzt. Irgendwann sei er dann heimlich vom Geheimdienst observiert worden, erinnert sich der ehemalige Anwalt bedrückt.
Im Oktober 2009 haben sie mir unbemerkt 500.000 Sum in die Tasche gesteckt und mich dann verhaftet, unter dem Vorwurf der Bestechung.
Einst mit dichtem schwarzem Haar und prallem Gesicht sitzt in einem kargen Raum im usbekischen Ferganatal jetzt ein gebrochener Mann in flättrigem T-Shirt, der nur am Stock gehen kann, dessen eine Hand ständig zittert und der wegen seines Asthmas schwer atmet. Beobachter kritisieren, dass manches sich wohl nur rund um den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Mai verbessert hat. Er war mit einer Wirtschaftsdelegation vor Ort. Etwa 160 deutsche Unternehmen sind hier schon aktiv, Tendenz schnell steigend. Die Beobachter kritisieren auch, dass politische Häftlinge nur aus dem Gefängnis entlassen wurden, um das Image des neuen Präsidenten aufzupolieren. Und dass unabhängige Internetseiten wie die der BBC oder von Human Rights Watch erst kurz vor dem Besuch Steinmeiers entsperrt worden sind. Meinungsfreiheit ist das nicht. Die Frage der Menschenrechte erstreckt sich aber auch noch auf andere Bereiche, zum Beispiel auf die Frauen. Sie leiden in ihren Familien oft unter Gewalt und sind weder durch das Gesetz noch durch die Gesellschaft geschützt, die sich wegdreht und von den Frauen erwartet, dass sie ihre Probleme selbst lösen. Ganz zu schweigen von Homosexuellen oder Transgender übrigens, die im Land verleugnet werden und entsprechend ebenfalls keine Rechte haben. Aber es entwickeln sich nach und nach Initiativen, die Transparenz schaffen und Unterstützung anbieten. Und es gibt Gesetzesentwürfe, wie zum Beispiel für ein Gesetz gegen Diskriminierung aufgrund des weiblichen Geschlechts. Diese Unterstützung kommt vorwiegend aus Taschkent, der usbekischen Hauptstadt. Sie ist geprägt von sowjetischen Bauten, Hochhäusern, breiten Straßen und Parks mit Fontänen. Hier sitzen die Ministerien. Besonders viele neue Anstöße, Pläne und Projekte kommen vom Wirtschaftsministerium. Seine wichtigste Aufgabe: Arbeitsplätze schaffen. Die Hoffnung dabei ruht auf dem Tourismus. Tatsächlich hat sich die Zahl der Touristen in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt, erklärt der stellvertretende Tourismusminister Ulugbek Kasim Hodjajew in Taschkent.
Im Jahr 2017 hatten wir fast 2,5 Millionen Touristen und ein Jahr später waren es schon doppelt so viele. Und jetzt entwickeln wir die Infrastruktur. Flughäfen, die Bahn, mehr Hotels. Außerdem schafft das Arbeitsplätze. Laut Statistik schafft ein Tourist 7 Arbeitsplätze. Das machen wir.
In den ersten Monaten dieses Jahres sind 40.000 neue Jobs im Land entstanden. Die sind dringend nötig und reichen noch lange nicht aus. Das Durchschnittsalter der Usbeken liegt bei etwa 29 Jahren. Jährlich strömen mehrere Hunderttausend auf den Arbeitsmarkt. weil sie daheim keine Jobs finden, verdient bisher etwa ein Sechstel der Bevölkerung sein Geld als Hilfsarbeiter im Ausland. Häufigstes Ziel: Russland. Sie kommen nach und nach zurück und riskieren es, etwas Eigenes aufzubauen, zum Beispiel eben im Tourismus. Touristenmagnete in Usbekistan sind vor allem die Städte mit historischem Erbe, wie das jahrtausendealte Samarkand, Buchara oder Chiwa.
Wir haben so einen immensen geschichtlichen Hintergrund. Wir haben so eine wunderschöne Natur. Wir verbinden hier den Osten mit dem Westen. Das ist das eine. Außerdem wollen wir den Agrotourismus entwickeln. Die Leute können ihre eigenen Weintrauben pflücken und Wein probieren. Wir werden den Ethnotourismus entwickeln. Leute können mit den Einwohnern zusammen Brot backen und bei ihren Hochzeitsfeiern dabei sein.
Noch hakt es allerdings bei der Tourismusinfrastruktur in Usbekistan. Es fehlen internationale Standards. Das macht Reisen charmant und aufregend, aber selten bequem. Die meisten Touristen kommen daher zurzeit in Gruppen mit Reiseleitung und meist zu den bekannten Kulturstätten mit den alten Mosaiken und Moscheen. Dort übernachten sie in einem der wenigen gehobenen Hotels im Land. Denn auch daran fehlt es. Die Unterkünfte sind schnell ausgebucht. Da das nichts für den kleinen Geldbeutel ist, sind die Touristen also meistens etwas älter. Wie die drei Italienerinnen in Samarkand, die sich mit kleinen Schirmen in der Hand gegen die Sonne schützen. Eine von ihnen schwärmt besonders von ihrer einwöchigen Reise durch Usbekistan.
Es ist alles so wahnsinnig alt. Man kann Dinge aus der richtig fernen Vergangenheit sehen. Eine ganz eigene Atmosphäre. So weit weg von unserer Kultur und so anders.
Die Architektur in Usbekistan entlang der einstigen Seidenstraße ist für uns Europäer faszinierend, weil sie so exotisch wirkt und weil alte Gebäude aufwendig verziert sind. Überall in den Städten stehen Kräne, fahren viele Lkw mit Baustoffen. Und Anwohner klagen, dass es für den neuen Bauboom viele Enteignungen gegeben hat. Größte Baustelle für die usbekische Regierung ist es, die Korruption in den Griff zu bekommen. Auch dafür sollen bereits Programme laufen. Die müssen aber gegen viele Widerstände durchgesetzt werden. Alte Seilschaften würden die Reformen des neuen Präsidenten gerne zurückdrehen, erklärt Yuri Yusupov. Er ist liberaler Ökonom und berät die usbekische Regierung bei ihren Reformen. Und er warnt vor denen, die das Gefühl haben, durch diese Reform zu verlieren.
Im alten Wirtschaftssystem gab es viel Korruption. Die war so etwas wie eine Futtergrippe für ihre Nutznießer. Reformen, die darauf abzielen, jetzt den Wettbewerb zu fördern und dem Privatsektor mehr Freiheit zu geben, zerstören diese Futtergrippen.
Die Umsetzung der Reformen hängt stark vom Personal ab. In der Vergangenheit wurde es danach ausgewählt, ob es möglichst gehorsam ist. Jetzt aber ist Kreativität gefragt. Bei weiterhin starker Fixierung auf den Präsidenten, der von oben nach unten reformiert. Klar ist bisher, es gibt noch keine Meinungsfreiheit und keine Opposition. Die wirtschaftliche Liberalisierung des Landes ist nicht mit Demokratisierung gleichzusetzen. Ausländische Kreditgeber wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank finden aber wieder Vertrauen und vergeben Kredite. Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Weiterentwicklung. Wohin sich die Gesellschaft Usbekistans in den kommenden Jahren entwickelt, hängt ganz stark von der Richtung ab, die Präsident Mirziyoyev vorgibt. Entscheidend wird dabei sein, wie er mit den Menschenrechten umgeht.
Bis vor 2 Jahren war Usbekistan ein isoliertes Land und die Lebensbedingungen dort wurden sogar oft mit Nordkorea verglichen. Jetzt aber mit dem neuen Präsidenten Mirziyoyev tut sich was. Er setzt im Laufschritt Reformen durch und diesen Aufbruch im Land merken die Menschen dort jeden Tag. Das war HR Info, die Reportage. Heute kam sie von unserer Korrespondentin Sabine Stöhr. Mein Name ist Liane Stahl und diese Sendung finden Sie auch im Netz bei uns auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.